Stern und Engel, Hirten und die Weisen künden uns das Große, das geschah. Und wir loben, danken und wir preisen. Gott ist nah. Liebe Gemeinde hier in der Elia-Kirche und zu Hause an den Bildschirmen, was wäre das Weihnachtsfest ohne seine Lieder? Manches kann fehlen, der Schnee, der Tannenbaum, die Kerzen, doch die Lieder der Weihnacht gehören einfach dazu. Viele bezeugen das, die unter außergewöhnlichen Umständen Weihnachten begehen mussten. So der Theologe Helmut Gollwitzer in der russischen Gefangenschaft in Sibirien. Auf Erden war keine Macht, die uns helfen konnte oder auch nur wollte. Wir waren verschollen und preisgegeben. Beraubt waren wir all dessen, was das Leben lebenswert macht. Manchmal hatten wir früher etwas verächtlich über die üblichen Weihnachtslieder gesprochen. Aber jene Lieder brachten nicht nur Stimmung, sondern auch große Verkündigung. Christ, der Retter, ist da. Da uns schlägt die rettende Stund, Christ, in deiner Geburt. Auch uns, hier in dieser Baracke. Zu den bekanntesten Weihnachtsliedern gehört zweifellos »O du Fröhliche«. Kaum ein Lied wird in den Weihnachtstagen häufiger angestimmt als dieses. Dazu trägt auch die beschwingte Melodie bei. Ursprünglich war sie nicht mit unserem Lied verbunden. Sie stammt aus Sizilien. O Sanctissima, O Purissima, O heiligste und reinste Jungfrau Maria. Der Generalsuperintendent Johann Gottfried Herder hört das Lied auf einer Italienreise und ihm gefällt die heitere und eingängige Melodie. Er bringt sie nach Deutschland mit. Zu seinem Freundeskreis gehört Johannes Daniel Falk. Er war als freier Schriftsteller in Weimar tätig, befreundet mit Goethe. Als Falk 45 Jahre alt wird, wird sein Leben nachhaltig umgekrempelt. Innerhalb weniger Tage sterben 4 seiner Kinder. Nach der letzten Beerdigung erkrankt er selber schwer und er schreibt: Als ich nach dem Tod meiner Kinder selbst mit Tod und Leben ringen musste, merkte ich, dass Gott mir etwas zu sagen hatte. Er wollte, dass mein ganzes Leben ihm gehören sollte. Und dann vergeht ihm der Ehrgeiz, der ihn bisher getrieben hat. Sein Weg führt zu den Waisenkindern. Die hat es damals gegeben wie Sand am Meer. Es war die Zeit der napoleonischen Kriege. Unzählige Kinder streunend verwahrlost herum. Heute sagen wir Straßenkinder. Keiner kümmert sich um sie. Sie bleiben sich selbst überlassen. Und Falk stemmt sich gegen dieses unbeschreibliche Elend. Er nimmt hunderte dieser Kinder in seinen Lutherhof auf, das erste Waisenhaus in Deutschland. Er richtet Schulen ein, sucht für seine Schützlinge Lehr- und Arbeitsstellen und sonntags sammelt er sie, um ihnen von Jesus zu erzählen. Seine dichterischen Fähigkeiten setzt er nun für seine Kinder ein. Bald gibt er ein Liederbuch heraus. Er greift dabei die Melodie aus Sizilien auf und verwendet sie für ein Lied, das er eben erst gedichtet hat. O du Fröhliche. Dieses Lied hatte ursprünglich 3 Strophen, die den Kindern die christlichen Hauptfeste nahebringen sollten. O du Fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit, gnadenbringende Osterzeit, gnadenbringende Pfingstenzeit. So war das von Falk gedacht. Die beiden anderen Strophen werden heute nicht mehr gesungen, die erste dafür umso mehr. Falks Gehilfe Heinrich Holzschuhr hat zu dieser ersten Strophe von der Weihnachtszeit 2 neue Strophen dazu gedichtet. Und auf diese Weise ist es zu dem Lied gekommen, das wir heute so gerne singen. Von Weimar aus nimmt das Lied seinen Weg in alle Erdteile. Lasst uns die erste Strophe miteinander singen. Musik. mit seiner Freude steckt an und reist mit. Und so froh die Strophe beginnt, so endet sie auch. Freue dich, o Christenheit. Die weltweite Schar der Christen wird zum Freuen aufgerufen. Grund dafür, es ist Weihnachten geworden. Und diese Weihnachtszeit wird als selig und als fröhlich bezeichnet. Warum? Das erfahren wir in den beiden Zeilen der Versmitte. Schlicht und deutlich bringen sie auf den Punkt, worum es zu Weihnachten geht. Welt ging verloren, Christ ward geboren. Das singt sich ja ganz leicht. Welt ging verloren. Doch es bildet den ernsten und dunklen Hintergrund des Weihnachtsfestes. Wenn es zunächst allgemein klingt, Welt ging verloren, tut das ja zunächst mal keinem weh. Doch wenn wir unseren Namen einsetzen, geht uns das nahe. Christoph Morgner, verloren. Sie genauso wie ich. Verloren ist der, der nicht dort ist, wo er hingehört. So wie ein Ring, der unter einen Schrank kullert. Dort gehört er nicht hin, dort ist er wertlos. Verloren, so ging es unserer kleinen Tochter. Kaum waren wir in der früheren Gemeinde zugezogen, hatte sie sich im Ort verlaufen. Alles war ihr fremd. Wir zogen los, um sie zu suchen. Und wir fanden sie völlig irritiert und tränenüberströmt. Was für ein Glück, endlich gefunden, endlich wieder daheim. Verloren, das ist ein Unglück. Aber genauso steht es um uns. Gott hat uns geschaffen, damit wir mit ihm und für ihn leben. Er ist gleichsam unser Zuhause. Dafür hat er uns komplett mit Talenten ausgestattet. Wir sollen leben in einem guten Verhältnis zu Gott, in friedlichem Auskommen mit anderen Menschen und im Einklang mit Gottes Schöpfung. Leben mit ihm und für ihn. Doch statt Gott über alle Dinge zu fürchten, zu lieben und zu vertrauen, wie es Martin Luther einmal formuliert hat, handeln wir lieber nach eigenem Gutdünken. Mein Geld dient nur mir. Meine Zeit nutze ich für mich. Die Schöpfung und der Natur, alles ist für mich da. Ich kann im Grunde machen, was ich will. Wir betrachten uns als Herren der Schöpfung im Haus der Welt. Und Gott, naja, wenn es ihm geben sollte, von dem lasse ich mir nicht reinreden. Aber genau damit haben wir uns verlaufen. Wir leben nicht für Gott, sondern für uns, jeder für sich. Und die Folgen stehen uns Tag für Tag vor Augen. Es geht drunter und drüber. Und jede Nachrichtensendung liefert uns schreckliche Bilder ins Haus. Welt ging verloren. Und was unternimmt Gott? Er sucht uns. Er läuft hinter uns her. Er lässt es Weihnachten werden. Er gibt sich einen Namen. Er gibt sich ein Gesicht. Er startet im Stall von Bethlehem eine Liebesgeschichte. So sucht er uns und will uns gewinnen. Nach Welt ging verloren wird dann musikalisch ein Ton höher angestimmt. Christ ist geboren. Von Bethlehem aus kann ins Lot kommen, was bei uns im Argen liegt. Und wo wir uns auf Jesus einlassen, wo wir auf ihn hören und uns an ihn binden, finden wir dorthin, wo wir hingehören, zu Gott, der durch Jesus unser Freund werden will. Verloren sein, weit weg von Gott, das kann seit Weihnachten anders werden. Deshalb heißt es jubelnd in der Gegenwartsform, Christ ist geboren, der Retter und Heiland ist da. Und was Jesus bewirkt, besingt die zweite Strophe. Thank you. Nun wird beschrieben, woraus wir gerettet werden müssen, aus unserer Sünde. Das hört sich sehr altertümlich an, aber Sünde heißt ganz praktisch schuldig gebliebene Liebe. Schuldig gebliebene Liebe, das ist Sünde. Wir sollen Gott und andere Menschen ehren und lieben und tun's nicht. Wir bleiben Liebe schuldig und jeder von uns hat dabei seinen eigenen Stil. Da fallen gedankenlose Worte, die einen anderen runtermachen, abschätzige Gesten bekunden, was dir auf dem Herzen liegt, das interessiert mich überhaupt nicht. Oder wir winken ab, der oder die in Not sind doch selber schuld, helfen ist meine Sache nicht, sollen sich doch andere die Finger schmutzig machen. Und Gott, ja, mag's geben, für mich ist's egal, spielt keine Rolle. Jeder von uns, und ich zuerst, jeder von uns hat sein eigenes Register an schuldig gebliebener Liebe. Gott sei's geklagt. Doch so hat sich Gott unser Leben nicht vorgestellt. Er hat uns als Leute entworfen, die den Kontakt zu ihm pflegen, die anderen Menschen Liebe rüberbringen, sie fördern und aufrichten, doch leider verloren. Das kann seit Weihnachten mit uns anders werden. Deshalb spricht unsere Strophe vom Versöhnen. Das lässt ja zunächst etwas streng an Strafe, Gericht und Gefängnisse denken. Jemand ist schuldig geworden und das muss nun gesühnt werden. Und am Ende ist es dann durchgestrichen und erledigt. Und genau deshalb wird es Weihnachten. Gott kommt zur Welt, weil unsere Sünde zum Himmel schreit. Sie zerstört und vergiftet unser eigenes Leben, aber auch unser Zusammenspiel in den Familien, in den Schulklassen, in den Firmen und in den Völkern. Sünde muss vergeben werden. Dann ist sie aus der Welt. Und genau deshalb wird es Weihnachten. Jesus kommt, uns zu versöhnen. Und deshalb wird er am Ende seines Lebens als Schwerverbrecher ans Kreuz genagelt. Dort zieht er alle Sünde der Welt auf sich, auch deine und auch meine. Bereits Jahrhunderte vorher hat man's gewusst und geahnt. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht wir erleiden die Strafe für unsere Sünde, die wir verdient haben, sondern Jesus. Er opfert sich für uns auf. Und deshalb hat Martin Luther gern vom fröhlichen Tausch gesprochen. Für Jesus die Sünde, für uns die Gnade. Für Jesus die Hölle, für uns den Himmel. Für Jesus den Tod, für uns das ewige Leben. Und deshalb singen wir in jeder Strophe von der gnadenbringenden Weihnachtszeit. Und wo wir unsere Schuld bekennen und im Gebet aussprechen, geschieht das Wunder. Unsere Sünde, unsere schuldig gebliebene Liebe wird durchgestrichen und vergeben. Denn dafür hat Jesus gesühnt. Und damit ist für Gott alles erledigt und vergessen. Und um uns daran zu erinnern, steht in jeder Kirche ein Kreuz. Dort schauen wir hin und erleben, was Gott für uns getan hat und bis zum heutigen Tag noch tut. Was ist das für eine Botschaft, die wir als Christen haben? Was einer auch an Dreck am Stecken hat und was bei uns alles noch dazukommen mag? Es ist Weihnachten geworden. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Jesus ist da und nun dürfen wir uns mit unseren Fehlern und Sünden ihm anvertrauen. Und damit wird ein Schlussstrich gezogen und wir sollen es persönlich erfahren. Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Und die letzte Strophe besingt, wie heute schon der Himmel erfüllt ist vom Lob Gottes. Thank you. Hier wird unser Blick in die Welt Gottes gelenkt, die wir mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmen können. Im Himmel wird Gott ununterbrochen gelobt und in den höchsten Tönen gerühmt. Himmlische Heere der Engel und mit ihnen die Christen, die bereits im Himmel sind, loben Gott, jauchzen ihm Ehre. Und was im Himmel geschieht, das will uns anstecken und uns heute schon so ein bisschen den Takt vorgeben. Und wenn wir heute Gott loben und preisen, wenn wir ihm unsere Lieder singen, dann üben wir nicht nur für den Himmel, sondern verbinden uns jetzt schon mit dem himmlischen Jubel. Natürlich nur bruchstückhaft und unvollkommen und von Misstönen durchsetzt. Aber ansonsten geht es dann auch ganz alltäglich zu, Gott ehren. Wir fragen ihn, was ist dir wichtig? Wie kann ich mich in deinem Sinn verhalten? Indem wir so fragen, ehren wir Gott. Wir nehmen ihn für voll, erkennen ihn an. Er soll uns den Takt vorgeben. Und dabei kann es unerwartet zugehen, wie es Johannes Daniel Falk ja selber erlebt hat. Ihm schwebte damals ein Platz vor im Olymp der Dichter. Aber diese Absicht ist ihm bei Jesus gründlich vergangen. Der hatte mit ihm andere Pläne. Nicht die erhabene Laufbahn, sondern die verwahrlosten Kinder. Nicht Geistesfürst, sondern Waisenhausvater. So sollte er Gott ehren. Das alles hat sich Falk nicht träumen lassen. Und im Rückblick hält er ehrlich fest, ich war ein Lump mit 1000 anderen Lumpen in der deutschen Literatur, die dachten, wenn sie an ihrem Schreibtisch säßen, so sei der Welt geholfen. Es war doch eine große Gnade Gottes, dass er mich in die offene Wunde der Zeit legte. Da wird nun freilich den ganzen Tag an mir gerupft und gezupft, denn die Wunde ist groß. Aber genau darin hat Gott ihm ein erfülltes Leben geschenkt. Falk staunt, Kinder von Räubern und Mördern singen Psalmen und beten. Knaben verfertigen Schlösser aus dem schmählichen Eisen, das ihnen ihren Händen und Füßen bestimmt war. Sie bauen Häuser, die sie früher nur aufzubrechen verstanden. Ja, es ist wahrlich so. Wo Ketten und Fußblöcke, wo Peitschen und Gefängnis nichts vermögen, trägt die Liebe den Sieg davon. Damals grassierte eine entsetzliche Kindernot. Zum Glück hat sich bis heute da viel geändert. Aber wo sind heute Nöte, in denen wir als Christen Gott ehren können durch unseren Fleiß, durch unseren Gehorsam? Wo können wir ein Stück der Liebe weitergeben, die zu Weihnachten in die Welt gekommen ist? Es gibt in unseren Tagen viel Altennot. Viele ältere Menschen fühlen sich ausrangiert, obwohl sie körperlich und geistig noch gut beieinander sind. Aber man braucht sie nicht mehr und lässt sie das oft auch spüren. Der führende deutsche Freizeitforscher Horst Opaschowski hat einmal gesagt, die größte Armut alter Menschen ist die Kontaktarmut. Die größte Armut alter Menschen ist die Kontaktarmut. Und das lässt uns fragen, wo leben in unserem Umfeld ältere Menschen einsam vor sich hin? Was können wir vielleicht für sie tun? Wie können wir ein wenig Zeit für sie aufbringen? Sie mal anrufen, ihnen zuhören. Welche Angebote für ältere Menschen haben wir in unseren Gemeinden? Es gibt auch viel Corona-Not. Nicht jeder, ob jung oder alt, spürt das auf seine Weise. Wir alle hatten ja gehofft, dass die Pandemie bald abklingen würde. Aber wir haben uns getäuscht. Und dennoch sind wir froh, dass wir live beieinander sein können. Denn Online-Gottesdienste zu Hause sind ja schön und gut, aber das ist so etwas wie Online-Urlaub am Strand. Besser als nichts, kann aber das lebendige Begegnen nicht ersetzen. Gemeinsam ehren wir Gott, indem wir auch in schwieriger Zeit auf sein Reden hören und von ihm singen und zu ihm beten und Kontakte zueinander pflegen, wo es immer auch nur geht. Gott ehren, das vollzieht sich ganz praktisch und lebensnah. Wo können wir, jeder an seinem Platz und mit seinen speziellen Fähigkeiten, Gott dienen und den Menschen neben uns zur Hilfe und zum Segen werden? Das Wichtigste kann jeder Christ tun, selbst wenn er bettlägerig ist und nicht mehr am allgemeinen Leben teilnehmen kann, nämlich für andere Menschen beten. Wenn wir das tun, nehmen wir guten Einfluss und wir überlassen es dann Gott, wie er unsere Gebete erhört. Indem wir Gott ehren, kommt ein Funke der Freude aus dem Himmel zu uns herab. Und dann kann jedes Weihnachtsfest für uns zu einem neuen Anfang werden, indem wir auf Gottes Lieben mit unserem Glauben, Hoffen und Lieben antworten. Und am Ende steht der Jubel: Freue dich, o Christenheit. Amen.